Es gibt die Überzeugungstäter, die Musks dieser Welt, die quasi sich an der Seite dieses Gesellschaftsmodells empfinden und ihren Reichtum nutzen, um das voranzutreiben. Und das amerikanische Recht lässt ihnen die Möglichkeit, quasi ihren immensen Reichtum zu diesem Zweck zu nutzen. Die USA nehmen ihre Stärke daraus, dass sie trotz aller Polarisierung, die es ja schon immer gab in den USA, es immer irgendwie geschafft haben, ein gemeinsames Projekt zu finden. Das Projekt scheint gerade nicht ganz offensichtlich zu sein oder ist gerade nicht da. Aber das heißt nicht, dass es nicht wieder gefunden werden kann. Also der erste Satz in The Godfather ist, I believe in America. Ja, da ist was dran. Die haben es immer wieder geschafft, diese Spaltung zu überkommen und weiterzumachen. Warum soll das jetzt auf einmal anders sein?
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Julian Heißler. Er ist Journalist, Autor und hat in den vergangenen Jahren als Korrespondent der Wirtschaftswoche aus Washington D.C. über die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den USA berichtet. Nun hat er ein Buch geschrieben, das einen schonungslosen Blick auf die Machtverhältnisse im Land wirft. Amerikas Oligarchen. Darin beschreibt er, wie Superreiche immer mehr Einfluss auf die amerikanische Politik nehmen, durch Wahlkampfspenden, mediale Kontrolle und politische Netzwerke. Es geht um stille Geldgeber im Hintergrund, um bekannte Figuren wie Elon Musk und um die Frage, wie viel Demokratie in diesem System eigentlich noch übrig ist. Ich wollte von ihm wissen, warum das System so schwer zu verändern ist, wie weit der Einfluss einzelner Milliardäre wirklich reicht und ob sich die amerikanische Demokratie gegen diesen wachsenden Druck noch behaupten kann. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Julian, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über die USA zu sprechen, um über Amerikas Oligarchen zu sprechen und dein gleichnamiges Buch. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir haben wahrscheinlich alle, die es verfolgt haben, noch diese Szene im Kopf bei der Amtseinführung von Donald Trump, wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und alle irgendwie so schön aufgereiht, Elon Musk damals natürlich sowieso noch, bevor er in Ungnade gefallen ist, alle da waren und auf einmal auch so ein eigenartiger Kniefall gefühlt stattgefunden hat. Also ich habe das vor kurzem mit Douglas Rushkoff diskutiert. Ich habe gesagt, was wäre denn eigentlich, wenn die sich sagen würden, wir haben so viel Macht, wir lassen nicht zu, dass er die Demokratie zerstört, wir stellen uns gegen ihn. Aber stattdessen hatten alle Panik um ihr eigenes kleines Imperium oder großes Imperium und die vielleicht negative Einflussnahme, wenn sie nicht pro Trump sich verhalten wird. Einige davon waren sowieso schon immer pro Trump. Aber dennoch, wie erklärst du dir denn, dass es da so gar keinen Widerstand gibt? Also ich glaube, der Einzige, der mir aufgefallen ist, der wirklich irgendwie aus der Industrie in den Widerstand ging, war der eine Ben & Jerry's Founder, der dann wenigstens mal laut wurde, aber von diesen ganzen Tech-Bros sozusagen, nicht mal Tim Cook, von dem ich zumindest irgendwie gehofft hätte, dass er ein Zeichen setzt.
Ja, also es gibt schon durchaus Milliardäre, die sich gegen Trump gestellt haben. Ben & Jerry's, die Gründer, sind traditionell eher auf der linken Seite angesiedelt, waren, glaube ich, mindestens einer, wenn nicht beide, waren Co-Chairs der von Bernie Sanders-Kampagnen mal. Ich glaube, man muss die Superreichen in den USA, die sich jetzt bei der Amtseinführung da waren, ein bisschen unterschiedlich kategorisieren. Da gibt es Leute wie Tim Cook, den du erwähnt hast, der, glaube ich, durch eine greifende Panik hat, dass er keine Arbeitskräfte mehr mit hochqualifizierten Visa reinbekommt. der Sorge hat, was Zölle mit seinem Unternehmen anstellen und der sich denkt, okay, das ist jetzt das Pragmatische, ist sich an quasi den Zeitgeist anzupassen oder zumindest nicht in den Widerstand zu gehen, in der Hoffnung, dass die Dinge positiv laufen. Dann gibt es Elon Musk, glaube ich, ist das andere Extrem, der, glaube ich, im vergangenen Wahlkampf schlicht und ergreifend oder in den vergangenen Jahren eine politische Wandlung durchgemacht hat, die von eigentlich recht unpolitischem Tech-Bro hin zu zeitweise halt, wie er selbst genannt hat, Dark Mager, der wirklich die Trump'sche Gesellschaftsanordnung für unterstützenswert und hervorragend findet und seinen massiven Reichtum dafür eingesetzt hat, das wieder an die Macht zu bringen. Und dann gibt es so ein bisschen das Zwischen. Jeff Bezos ist für mich immer ein ganz interessantes Beispiel. Bezos hat ja in der ersten Trump-Administration sich sehr als Widerständler dargestellt. Er hatte die Washington Post schon vorher gekauft, vor Trumps Wahlsieg für 250 Millionen Dollar und hat die Zeitung nicht genutzt, aber er hat die Leute da gut machen lassen, hat sie unterstützt finanziell, hat den Staff aufbauen lassen, hat ihn eine sehr lange Leine gelassen und wirklich die Trump Administration journalistisch sehr kritisch und hervorragend journalistisch zu begleiten. Das hat ihn gekostet. Das darf man nicht vergessen. Jeff Bezos ist im Hauptberuf, war er damals zumindest noch der Amazon-CEO und als größter Aktionär von Amazon, guckt natürlich, was mit Amazon passiert. Und als Folge dessen, dass er sich quasi so gegen Trump positioniert hat, ist Amazon von der Trump-Administration, das ist gerichtlich festgestellt worden, schlechter behandelt worden als andere Unternehmen. Das bedeutet, dass zum Beispiel Regierungsaufträge weggegangen sind. Ein bekanntestes Beispiel ist ein Pentagon-Auftrag über ein Cloud-Computing-System, das 10 Milliarden Dollar wert gewesen wäre. Dieser Vertrag hätte eigentlich nach allem, was man erwarten könnte, an Amazon gehen sollen, ist dann nicht an Amazon gegangen und wohl aufgrund von Bezos-Aktivismus gegen Trump. So. Jetzt kann man sagen, Jeff Bezos kann 10 Milliarden verschmerzen. Das stimmt, das kann er. Aber er wird sich die Frage gestellt haben, was er davon hatte. Gegen Amazon liefen Antikartellverfahren. Die Biden-Administration hat nach 2021 Kartellverfahren gegen große Tech-Konzerne weiter vorangetrieben. Das heißt, bei diesen ganzen Tech-Bros setzte sich so ein bisschen das Gefühl durch, wir hatten uns doch in der Opposition gemacht, auf die Seite der Demokraten gestellt, wir haben nichts davon. Und da stellen sich, glaube ich, vermutlich gerade einige, Zuckerberg ist ein ähnliches Beispiel, die Frage, warum sollten wir das noch tun? Warum nicht einfach go with the flow und profitieren?
Also schlagen kapitalistische Interessen am Ende immer demokratische Werte?
Bei diesen Beispielen möglicherweise ja.
Was natürlich auch ein bisschen deprimierend ist. Also gerade wenn wir uns auch die Weltgeschichte ansehen, ich habe mir die letzten 15 Jahre immer wieder, bin ich der Frage hinterhergelaufen, einen Versuch zu starten, besser zu verstehen, wie damals auch in Deutschland Zeiten oder zu Beginn des Nationalsozialismus überhaupt es dazu kommen konnte und dass sich da keine Menschen auch mit Macht so richtig dagegen gestellt haben. Aber das erklärt natürlich vieles, wenn wir uns anschauen, was gerade in den USA passiert und die Menschen einfach auch Angst um das haben, was sie irgendwie so als ihr Lebenswerk aufgebaut haben. Die Unternehmen, wie sie heute dastehen, dass die halt nicht auf einmal weniger wert sind oder unbedeutender werden oder Restriktionen bekommen oder gar sie selbst vielleicht entmachtet werden, weil die Aktionäre irgendwann sagen so, nee, geht nicht mehr mit dir, da setzen wir jetzt einen hin, der regierungsfreundlicher ist, damit das Unternehmen besser funktioniert.
Das kann bei diesen Tech-Konzernen den wenigsten passieren. Ich glaube, Apple wäre da eine Ausnahme. Facebook oder Meta, wie es heißt, mittlerweile hat zum Beispiel eine Aktienstruktur, der Mark Zuckerberg kann technisch gesehen schlicht und ergreifend nicht entmachtet werden. Das heißt, der Druck von der Seite kommt nicht. Ich glaube, es ist wirklich die Frage, für die eine Kosten-Nutzen-Abwägung in vielerlei Hinsicht. Aber das ist nicht alles. Es gibt die Überzeugungstäter, die Musks dieser Welt, die quasi sich an der Seite dieses Gesellschaftsmodells empfinden und ihren Reichtum nutzen, um das voranzutreiben. Und das amerikanische Recht lässt ihnen die Möglichkeit, quasi ihren immensen Reichtum zu diesem Zweck zu nutzen.
Das ist ja auch, hat ja auch eine gewisse Historie in den USA, also politische Einflussnahme von einflussreichen und vor allem reichen Menschen, von reichen Unternehmern und Unternehmerinnen hat ja eine durchaus sehr lange Tradition in den USA, was vielleicht auch vielen hierzulande gar nicht so bewusst ist, oder?
Ja, also das geht zurück auf die Gründung der USA. Wenn man sich den Prozess anschaut, der die Verfassung 1787 ins Leben gerufen hat, da ging es erstmal darum, dass quasi die Oberschicht ihre Besitzstände sichern wollte. Es gab vorher schon, also nach der Unabhängigkeit gab es ein Regierungssystem, das den Einzelstaaten sehr viel Unabhängigkeit und sehr viel Freiheit gelassen hat. was dafür gesorgt hat, dass da sehr schnell angesichts wirtschaftlicher Probleme der Druck kam, hey, lass doch mal irgendwie Geld abwerten. Papiergeld wurde damals in Umlauf gebracht, was eigentlich in den USA eher unbeliebt war, zumindest bei der Oberschicht, weil es ein bisschen den Wert von Land mit beeinflusst hat. Also es gab Sondersteuern und das hat die USA sehr schwer regierbar gemacht, bis nah ans Scheitern dieses Experimentes getrieben. Und die Verfassung hat Eigentumsrechte sehr betont Eigentumsrechte sehr massiv und schützt somit quasi den Reichtum der Oberschicht. Es ist kein Zufall, dass die ersten Präsidenten allesamt dieser meistens südstaatlichen Oberschicht angehört haben. George Washington war, bis Donald Trump gekommen ist, der reichste Präsident, inflationsbereinigt, den das Land jemals hatte. War einer der größten Landbesitzer in Virginia, was damals der wichtigste Bundesstaat war und aus dem fast alle Präsidenten gekommen sind in den ersten zwei, drei Jahrzehnten der Verfassungsgültigkeit. Das heißt, die Verquickung von Geld und Macht geht in den USA von Anfang an zurück. Was jetzt aber Neues ist, also diese Verquickung hat sich über diese bald 250 Jahre immer mal wieder, ist der Einfluss von Geld oder von Reichtum größer geworden und ist immer wieder zurückgegangen. Wir hatten die Anfangsphase, dann kam irgendwann die populistischeren Phasen. Dann gab es das Thema Sklaverei, das hat dann den Bürgerkrieg gebrochen. Dann gab es die Räuberbarone, also die Großindustriellen, die massive Vermögen angehäuft hatten. Dann kam die sogenannte Progressive Era, die das Ganze wieder gebrochen hat. Die Wirtschaftskrise, New Deal und so weiter, das ging immer hin und her. Und jetzt haben wir ein System, das seit 15 Jahren ist es den Superreichen ermöglicht worden, rechtlich durch den Supreme Court, unbegrenzt Geld in Wahlkämpfe zu stecken. Und das hat quasi Verfassungsrang. Die Frage ist, was der Mechanismus ist, um diesen Mechanismus wieder zu brechen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt noch keine große Antwort.
Also eigentlich eine Spirale, die sich Stand heute immer so weiterdrehen wird. Solange es vielleicht auch kein attraktiveres Gegenangebot gibt, was natürlich auch bedeuten könnte, wenn wir jetzt zum Beispiel uns einen Gavin Newsom anschauen, wenn er dann als Präsidentschaftskandidat ins Rennen gehen sollte, vielleicht ja durchaus auch da sich der Wind drehen könnte, weil gerade auch die Silicon Valley Bosse sagen, ach, vielleicht ist das doch eine bessere Wahl, als so jemanden wie Trump zu haben. Also der Wind könnte sich ja in diesem System auch schnell wieder in die andere Richtung drehen an sich, wenn die richtigen Leute merken, dass das Gegenangebot das Bessere ist.
Klar, die Frage ist halt, wie definieren wir ein gutes Angebot? Also beide Seiten, das ist kein republikanisches Problem oder Phänomen, dass Milliardäre quasi die Wahlkämpfe massiv unterstützen und damit einen übergroßen Einfluss haben. Das haben beide Parteien. Das System ist jetzt so aufgehängt, dass beide Seiten auf massive Zuwendungen angewiesen sind, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Wenn Gavin Newsom antreten sollte, wird er sich auf mehrere Milliardäre stützen können, die ihm finanziell vielleicht nicht ganz so flankieren, wie Musk es für Trump getan hat. Der hat fast 300 Millionen Dollar ausgegeben, mehr als jemals ein Mensch für einen Wahlkampf ausgegeben hat. Aber Gavin Newsom oder wer immer der demokratische Präsidentschaftskandidat ist, wird nicht unter mangelndem Geld leiden. Das hat Kamala Harris auch nicht. Das hilft halt nicht. Man braucht aber einen gewissen Mindestsockel, um überhaupt mitspielen zu können. Und alles darüber hinaus ist dann was anderes. Das Problem in diesem System ist, dass die Superreichen aufgrund der Größe der Schecks, die sie schreiben können, einen übergroßen Einfluss darauf haben, worüber wir überhaupt reden. Die Politikerinnen und Politiker müssen sich quasi in ihren Interessen an der Spenderklasse ausrichten. Und die Interessen der Spenderklasse sind nicht zwangsläufig die Interessen der Bevölkerung. Das ist das Risiko, das dieses System mit sich bringt, dass die Stimmen der breiten Bevölkerung, ob die jetzt mal konservativer oder mal linker tickt, eigentlich keine so große mehr Rolle spielen, weil die Mechanismen im Regierungssystem und die Regierung in den Parteien, in der Parteiführung und den Kandidaten sich an den Interessen einer kleineren Elite ausrichten müssen.
Du hast die USA in den letzten Jahren ja sehr, sehr intensiv beobachtet und auch aus den USA berichtet. Hättest du dir vorstellen können, dass es wirklich so schnell sich alles entwickelt, wie es jetzt in den letzten 10 Monaten passiert ist? Also, dass es wirklich so schnell bergab mit der Demokratie geht, im wahrsten Sinne des Wortes?
Was mich überrascht hat, ist, wie schnell einige Institutionen, und ich meine jetzt nicht die Regierungsinstitutionen, kapituliert haben. Also, dass große Anwaltskanzleien sich sofort irgendwie eingeknickt sind und Nachdruck der Regierung hat mich überrascht. Wie schnell zahlreiche Universitäten eingeknickt sind, hat mich überrascht. Tech hat mich weniger überrascht, schlicht und ergreifend, weil da die Marktmechanismen sind halt, sie brauchen halt ne, die Zollpolitik, die für sie okay ist, oder zumindest Ausnahmen von der. Die brauchen Ausnahmen von Visabeschränkungen und so weiter. Und da lohnt es sich, sich mit dem Mann im Weißen Haus gut zu stellen. Ich bin 2017 in die USA gegangen, 2018 habe ich für die Wirtschaftswoche angefangen zu berichten. Das heißt, ich habe die erste Trump-Administration relativ vollständig mit begleitet. Das war anders. Es hatte auch die Impulse des Präsidenten waren ja schon damals absehbar und ähnlich wie heute, aber er hatte Menschen um sich damals, die ideologisch durchaus aus seiner Linie lagen, die aber trotzdem gewisse Standards eingehalten haben oder gewisse Prozesse nicht verfolgt haben. Ein absurdes Beispiel, das Justizministerium unter Donald Trump hat Steve Bannon angeklagt, weil der Trump-Wähler mit einem Mauerbauprojekt in New Mexico und Texas betrogen hatte, wurde dann begnadigt später von Trump. Das ist derzeit völlig undenkbar, dass das Justizministerium gegen einen Verbündeten des Präsidenten vorgeht. Das ist schon ein massiver Unterschied und das ist quasi, Trump hat die Lektion aus der ersten Amtszeit gelernt, dass das, was er durchsetzen will, nicht ohne Leute umsetzbar ist, die quasi seine Hoffnung oder seine Ziele mitverfolgen oder sich zumindest ihm komplett unterordnen. Und so sieht man jetzt die Besetzung des Kabinetts, die Besetzung der wichtigen Posten. Das sind dann Leute, die Trump nicht widersprechen und die Trump enablen oder es ihm ermöglichen, seine Ziele durchzusetzen. Das ist ein riesiger Unterschied.
Und er hat natürlich auch gelernt, dass er eigentlich nichts zu verlieren hat, oder? Also es ist ja egal, was er macht, es kann ihm ja keiner wirklich reinpfuschen.
Gut, seine Zustimmungswerte sind miserabel im Moment. Wenn es um die Midterms, also die Zwischenwahlen im nächsten Jahr geht, liegen die Demokraten in Umfrage sehr weit vorne. Wenn er ein demokratisches Repräsentantenhaus bekommt, dann werden die Dinge schon komplizierter für ihn. Dann wird es Untersuchungen geben, das dritte Amtsenthebungsverfahren kann man ja, glaube ich, auch schon mal irgendwie sich vormerken, dass es kommen wird. Dieses einfache Durchregieren, in Anführungsstrichen, was er gerade macht, das ist dann vorbei. Der Kongress hat sich im Moment unter republikanischer Führung, vor allem im Repräsentantenhaus, so ein bisschen selbst vom Feld genommen. Die könnten Dinge tun, um das, was die Administration tut, ein bisschen einzuhegen, aber sie tun es nicht. Und mal sehen, wie die Wahlen nächstes Jahr ausgehen.
Du hast gerade Steve Bannon schon angesprochen. Wir haben ihn vor kurzem vom Mikrofon und vor der Kamera gesehen, wo er darüber gesprochen hat, dass es definitiv eine dritte Amtszeit von Trump geben wird und dass es auch für das Land aus seiner Sicht gar keine andere Wahl dafür, also dass es dringend notwendig ist, dass Trump nochmal an die Macht kommt oder an der Macht bleibt. Wie siehst du solche Kommentare? Also hast du da genug Vertrauen in die Standfestigkeit der Verfassung, dass es auch wirklich irgendwie nicht dazu kommt? Oder kann er Wege finden, um das am Ende doch auszuhebeln?
Also es gibt wohl höchsttechnisch 2-3 Wege, wie man um diese verfassungstechnische Einschränkung, also früher gab es keine Amtszeitbegrenzung in den 40ern, 50ern, ist sie eingeführt worden, nachdem Roosevelt 4 Amtszeiten gewonnen hat. Und da steht drin, niemand kann mehr als 2-mal zum Präsidenten gewählt werden. Es gibt natürlich den Umweg. Trump tritt als Vizepräsident an und Vance, Präsident, tritt zurück und dann ist Trump wieder Präsident. Oder Trump wird zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt und Präsident und Vizepräsident treten zurück, dann ist der Sprecher Präsident. Ich halte das alles für ein bisschen schwierig oder ein bisschen weit hergeholt. Der große Vorteil der Demokratie in den USA ist, sie ist sehr lokal aufgestellt. Das heißt, Wahlen werden vor Ort administriert, also durchgeführt. Das heißt, wenn Trump jetzt sagt, er tritt 2028 nochmal an, dann müssen die einzelnen Bundesstaaten ihn auch im Wahlzettel schreiben. In vielen Bundesstaaten wird das dann einfach nicht passieren. Dann, klar, kann geklagt werden und dann wird das Supreme Court irgendwann entscheiden, ob das, was in der Verfassung steht, das bedeutet, was in der Verfassung steht. Und das Supreme Court behauptet, sehr viel Wert auf Text zu legen und, aufs, und es gibt halt keinen Spielraum bei dieser Auslegung eigentlich. Daher, ich halte das für Trolling, ehrlich gesagt.
Ist ja auch die große Frage, ob wir am Ende mit einem J.D. Vance als Präsidenten wirklich besser dran wären.
Es wäre anders. Aber J.D. Vance hat seine Meinung schon so oft geändert, wir wissen nicht, wo er landen will.
Das ist richtig, ja.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.
Hast du denn Optimismus bei all dem, was da gerade passiert, dass wir, also ich meine, wir haben wahrscheinlich beide irgendwann mal Civil War gesehen, den Film, der einem da momentan doch recht häufig in den Kopf schießt, gerade wenn man diese Eisaktionen da drüben sieht und wie Menschen einfach von der Straße quasi eingefangen werden und das ja auch zu Widerstand in der Bevölkerung führt, zunehmend. Es große Demonstrationen gibt, aber auch vor Ort, ganz lokal, ICE-Agents blockiert werden, angefeindet werden, die Autos teilweise einfach an der Straße blockiert werden und so weiter. Hast du Optimismus, dass wir da keine weitere Eskalation sehen und es nicht doch irgendwann mal in den Civil War abkippt und wir dann doch wieder ein Erstarken der demokratischen Werte sehen?
Ich bin immer schon immer irgendwie bearish, wenn es um Bürgerkrieg in den USA geht. Also ich, den Bürgerkrieg, den die USA erlebt haben, das war ein sehr spezifischer Moment. Da ging es um ein klares Thema, Sklaverei, das regional eindeutig verankert war, im Süden, in zusammenhängenden Systemen. So, es gibt im Moment, du hast eine polarisierte, eine gespaltene Gesellschaft in den USA. Ich glaube, wir sind uns alle einig und es kommen ja immer wieder Marjorie Taylor Greene, Abgeordnete aus Georgia, bringt immer mal wieder die nationale Scheidung ins Spiel. Und da stelle ich mir immer die Frage, wie genau das eigentlich aussehen würde. Georgia, um das Beispiel zu nehmen, ist ein Staat, der 2020 Joe Biden gewählt hat, der zwei demokratische Senatoren in Washington hat, der einen republikanischen Gouverneur hat. Marjorie Taylor Greene hat da genauso ihren Wahlkreis wie einige demokratische Abgeordnete um Atlanta rum. Und dann weiß ich immer nicht, wo Georgia denn landet. Also wer kriegt denn Georgia? Und so funktioniert das eigentlich überall. Wenn wir uns Texas anschauen, der wichtigste republikanische Staat. Ich habe es jetzt nicht mehr aktuell nachgeguckt, aber vor nicht allzu langer Zeit hatte sämtliche Großstädte in Texas demokratische Bürgermeister, mit Ausnahme von Dallas. Und da ist der war als Demokrat gewählt worden, hat er die Partei gewechselt. Anderes Beispiel, Kalifornien. Ich glaube, kein Staat hat mehr Trump-Wähler als Kalifornien. Es reicht nicht, um den Staat zu gewinnen, aber es ist halt, das ist mein Punkt. Es ist so durchmischt, dieses Land, und so miteinander verschränkt. Klar gibt es einzelne Bundesstaaten, die klar einparteilich sind, South Carolina beispielsweise, oder von mir aus Wyoming, West Virginia. Klar, das gibt's. Aber das ist die Ausnahme. Und das reicht nicht, um zu einem Auseinanderbrechen dieses Landes zu führen. Zumal es ja, hier ist Wyoming, da ist West Virginia und hier ist Alabama beispielsweise. Das funktioniert alles nicht. Die USA nehmen ihre Stärke daraus, dass sie trotz aller Polarisierung, die es ja schon immer gab in den USA, es immer irgendwie geschafft haben, ein gemeinsames Projekt zu finden. Das Projekt scheint gerade nicht ganz offensichtlich zu sein oder ist gerade nicht da. Aber das heißt nicht, dass es nicht wieder gefunden werden kann. Also der erste Satz in The Godfather ist, I believe in America. Ja, da ist was dran. Die haben es immer wieder geschafft, diese Spaltung zu überkommen und weiterzumachen. Warum soll das jetzt auf einmal anders sein?
Du hast für dein Buch ganz bewusst den Begriff die Oligarchen genommen und spielst damit ja auch auf so ein Bild an, das wahrscheinlich die allermeisten im Kopf haben, nämlich Russland, die Oligarchie dort. Was unterscheidet denn die Oligarchie sozusagen in den USA, von der in Russland am Ende momentan eigentlich noch, oder gibt es überhaupt noch Unterschiede? Also klar, wir haben Putin und Trump, die schon sehr unterschiedliche Charaktere sind. Ja. Der eine auch quasi unbegrenzt an der Macht sein wird und der andere es vielleicht gerne hätte, aber zum Glück hoffentlich dann doch noch genug Verfassung übrig ist. Aber rein von dem Grundsystem der Einflussnahme mächtiger, reicher Menschen und auch deren Abhängigkeit vom System und dem jeweiligen Machthaber, wo siehst du da die größten Unterschiede?
Weil wir können jetzt sehr technisch werden. Es gibt ein hochinteressantes soziologisches Buch über Oligarchien, unterschiedliche Typen von Oligarchien. Und da sind die USA und Russland an sehr anderen Punkten. Um mal ein positives Beispiel zu wählen. Elon Musk hat mit Donald Trump öffentlich gebrochen. Trotzdem müssen wir uns keine Sorgen machen, dass sein Leichnam in der Nähe des Weißen Hauses gefunden wird. Das ist mal ein großer Unterschied zur Situation in Russland. Auch offene Fenster sind wohl kein so großes Problem in den USA.
Wird nur Müll rausgeschmissen im Weißen Haus.
Das kommt vor. Soll es in Russland auch geben. Die USA sind technisch gesehen, wie gesagt, wenn wir dann in der Politikwissenschaft oder Soziologie bleiben wollen, das, was Jeffrey Winters eine zivile Oligarchie nennt. Das heißt, du hast einen kleinen Kreis sehr, sehr reicher Individuen. Und ohne, dass die selbst Macht ausüben werden, ist das System mittlerweile richtet sich so aus, dass ihre Interessen vorrangig gewahrt werden. In Russland ist der Einfluss, glaube ich, noch direkter. Da ist es schon mehr, dass die Oligarchen tatsächlich selbst herrschen. Das haben wir in den USA so nicht. Und selbst wenn in den USA, so Michael Bloomberg ist ein gutes Beispiel, ehemaliger Bürgermeister von New York, einer der reichsten Männer der Welt. Als Michael Bloomberg New York regiert hat oder auch als er sich für das Amt des Präsidenten beworben hat, tut er das nicht explizit als Vertreter quasi seiner ultrareichen Clique, sondern als Kandidat für die gesamte Breite der Bevölkerung. Er ist der Mann, der in New York quasi dafür gesorgt hat, dass die Straßen irgendwie sauberer werden. Und also der seine Projekte so durchgeführt hat und darin ja auch durchaus erfolgreich war. Irgendwie eine dritte Amtszeit bekommen, die eigentlich nicht vorgesehen ist in der Stadtcharta. Aber er war jetzt nicht nur dafür da, um quasi seinen Wall Street Buddies quasi das Leben leichter zu machen. Das ist der Unterschied. Die Oligarchen in den USA sind nicht selbst an der Macht. Sie arbeiten immer noch durch, oder wenn sie sich den direkt bearbeiten. Man darf nicht vergessen, also Bezos und Zuckerberg haben sich an Trump gespendet. Erst nachdem er gewonnen hat, haben sie quasi dem Amtseinführungskomitee irgendwas dazugegeben. Das war dann, glaube ich, politische Landschaftspflege, wie man in Deutschland früher gesagt hat. Aber das war nicht, sie haben nichts dafür getan, um Trump direkt ins Weiße Haus zu bekommen. Musk, anderes Beispiel, und viele andere Ultrareiche, deren Namen man vermutlich noch nie gehört hat, außerhalb von Spendenberichten, haben es auch getan. Darüber schreibe ich auch ein bisschen im Buch über die Leute hinter der ersten Reihe, die sich halt nicht wie Elon Musk mit einem Stück Käse auf dem Kopf auf eine Bühne stellen und erstmal laut rumschreien, die aber ähnlich großen, wenn nicht größeren Einfluss haben auf die Abläufe. Diese Menschen wissen, ihre Interessen werden gewahrt, ohne dass sie quasi in die Öffentlichkeit treten oder aus dem Schatten treten.
Wie siehst du gerade auch die in der zweiten Reihe, wir haben ja da gerade ein prominentes Beispiel gehabt, mit der Spende von, ich glaube, 130 Millionen an das US-Militär, damit die ihre Leute im Shutdown bezahlen können. Woher kommt sowas plötzlich? Ist es reiner Patriotismus und Trump-Verbundenheit oder ist dahinter eine Agenda, dass man sagt, also ich meine, das ist ja nicht eine Summe, die man mal eben so selbst für einen superreichen Multimilliardär ist es ja durchaus Geld.
Für Timothy Mellon, das ist der Geber dieser 130 Milliarden, ist das durchaus Geld, das man entbehren kann, ohne dass es ein großes Problem ist. Timothy Mellon ist einer der Sprösse der Mellon-Dynastie, die Mellon-Dynastie, Pittsburgh, Banking und so weiter. Sehr, sehr reich, eine der am längsten wahrenden reichen Dynastien in den USA. Und Timothy Mellon hat sich früh aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, hat eine sehr merkwürdige Autobiografie geschrieben, mit einigen sehr rassistischen Passagen drin, weshalb das Buch erstmal wieder vom Markt verschwunden ist, in der ersten vergangenen Jahr wieder aufgelegt worden ist von einem Trump-freundlichen Verlag. Und Mellon ist jemand, der, glaube ich, kein direktes Interesse mit einer solchen Spende verbindet. Also der erwartet davon keine Gegenleistung. Er hat auch, das ist ganz interessant, schreibe ich im Buch, Trump im 2023 noch oder schon 24, ich glaube 23 noch, die D24, die größte, bevor Musk gekommen ist, Wahlkampfspende in der Geschichte überwiesen. Und zwar, ohne dass er es angekündigt hätte, ohne dass Trump danach gebeten hätte oder dass Mellon an einem der zahlreichen Fundraiser teilgenommen hätte, die es gegeben hat. Da kam ein Anruf im Superpack, das ist nicht direkt die Kampagne, aber quasi ein die Kampagne flankierendes, technisch gesehen unabhängiges Vehikel an und gesagt haben, die Bank sagt, hier ist, kommt irgendwie eine Spende, hier kommt irgendwie Geld von 15 Millionen rein. Wir wissen nicht genau, wo das herkommt. Könnt ihr das irgendwie bestätigen? Keiner wusste was. Nur, wir haben uns verhört, es sind nicht 15, es sind 50 Millionen. Mellon war ursprünglich kein Trump-Anhänger. 2016 war er noch kritisch. Aber er hat, nachdem Trump dann im Weißen Haus war, Gefallen daran gefunden, was er damals, der Republikaner damals gemacht hat. Und hat sich dann gesagt, ich gebe jetzt Geld, um ihn weiter an der Macht zu halten. Er hat 2020 viel gegeben, in den Zwischenwahlen viel an Republikaner gegeben und eben war auch, glaube der zweitgrößte Geldgeber nach Musk im vergangenen Wahlkampf. Und der fragt nicht nach einer Gegenleistung. Das ist der Unterschied zu Musk, der ja quasi als Gegenleistung die Schlüssel zur Bundesregierung anscheinend haben wollte. Was er damit angefangen hat, ist eine andere Frage. Aber ja, das meine ich mit diesen unterschiedlichen, wir haben am Anfang darüber gesprochen, diese unterschiedlichen Typografien. Es gibt Leute, die wollen eine direkte Gegenleistung. Ich gebe Geld dafür, bitte Regulierung, guckt in die Richtung oder ich finde meine Steuern übrigens zu hoch. Das gibt es auf beiden Seiten. Das ist nichts Republikanisches oder Demokratisches. Und es gibt auf beiden Seiten Leute, die sagen, das, wofür du stehst, das wollen wir. Wir wollen der Welt unseren Stempel aufdrücken durch dich. Und dafür gibt es das Geld. Und ich glaube, die Spende an das Militär oder für die Bezahlung des Militärs ist genau das. Das ist dazu geeignet, den politischen Druck auf Trump jetzt im Regierungs-Shutdown zu mindern. Wenn es gibt wenig Dinge, die unbeliebter sind, als dass Soldaten nicht bezahlt werden. Jetzt werden sie bezahlt. Das heißt, der Druck auf Trump, mit den Demokraten einen Deal über Krankenversicherung einzugehen, ist auf einmal geringer. Das ist die Unterstützung, die Flankierung, die da kommt. Und wenn man sich die Vermögen dieser Menschen anguckt, auch von Mellon, wenn Mellon nicht annähernd so reich ist wie Musk oder Bezos, das sind Summen, die für Normalo wie mich unerreichbar oder unvorstellbar sind. Das ist ein Bruchteil ihres Reichtums. Das heißt, sie können sich das leisten, ohne dass es ihnen groß wehtut oder sich groß spürbar ist.
Jetzt gibt es ja erste Stimmen, die sagen, naja, vielleicht ist ja auch eine gewisse Agenda dahinter, diesen Shutdown so lange wie möglich hinauszuzögern oder aufrecht zu erhalten, weil Trump dann quasi noch mehr im, ich sage jetzt nicht im Verborgenen, aber zumindest mit noch weniger Kritik währenddessen von politischer Seite rechnen muss, weil ja keiner so wirklich was tun kann. Was sagst du zu solchen Stimmen?
Also, dass der Shutdown Trump jetzt vor Kritik schützen würde, das sehe ich eher nicht so. Ich habe eher den Eindruck, Musk hat damals, nachdem er quasi mit Doge, wie es sich genannt hatte, den Verwaltungsstaat versucht hat, mit der Kettensäge zu entschlacken und damit nicht so erfolgreich war. Dieses Projekt ist aber nicht weg. Mit Musk ist nicht die Idee, den Verwaltungsstaat einzukürzen, verschwunden. Das macht jetzt nur Russ Vought, der Chef des Office of Management and Budget im Weißen Haus. Und er macht es deutlich effektiver und deutlich effizienter und deutlich professioneller, als es Musk getan hat. Und der Shutdown bietet ihm oder behauptet die Administration den Vorwand oder einen Anlass, dieses Projekt schneller und effizienter zu verfolgen. Das ist rechtlich höchst umstritten. Keine Ahnung, was davon da bleiben wird, aber ich glaube, so nutzt der Administration der Shutdown gerade eher. Aber man darf nicht vergessen, der Shutdown bedeutet auch, dass Trumps Anhänger massive Einschnitte in den Leistungskatalog oder das in ihr Leben haben müssen. Es ist nicht ideal, wenn Lebensmittel nicht ordentlich kontrolliert werden. Es ist nicht ideal, wenn die Schlangerflughäfen immer länger werden. Mal sehen, ob der politische Druck nicht doch noch ein bisschen größer wird, auch wenn Timothy Mellon 130 Millionen Dollar gibt.
Die USA waren, du hast es vorhin schon gesagt, schon immer auch ein sehr gespaltenes Land. Das ist an sich keine neue Geschichte und erst recht keine Erfindung von Trump, aber er heizt es natürlich nochmal weiter an. Gerade die immer stärkere Einflussnahme der Reichen im Land treibt natürlich auch die Spaltung im Land weiter voran, sorgt auch für eine gewisse Polarisierung im Land. Würdest du sagen, es führt vielleicht auch zu einer nachhaltigeren Politisierung der Bevölkerung, also dass sich mehr Menschen damit auch auseinandersetzen, was da gerade passiert?
Schwer zu sagen, weil also die Recherchen für mein Buch zeigen, es ist ja die Daten oder die Informationen sind ja alle zugänglich. Das ist jetzt kein Geheimwissen oder Herrschaftswissen, das da irgendwie drin steht. Aber es ist natürlich, es ist kompliziert. Es ist auch nicht gut greifbar. Also allein schon, wenn ich irgendwie anfange, Freunden den Unterschied zwischen einem Pack und einem Superpack zu erklären, das will niemand hören. So. Worin sich die Bevölkerung relativ einig ist, ist, sie hassen diese Typen. Sie finden, also breite Mehrheiten der Öffentlichkeit, der Bevölkerung, finden den Einfluss von Milliardären auf die amerikanische Politik zu groß, finden ihn schädlich, wollen es nicht haben, überparteilich. Sie finden möglicherweise ihren eigenen Milliardär mal ganz gut oder mal schlecht, aber grundsätzlich nichts, was die Öffentlichkeit haben will. Deshalb passiert es ja so abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Wie gesagt, also ich beschreibe das, in Wisconsin gab es kurz nach Trumps Wahlsieg zufällig gerade eine Wahl über die Besetzung eines Richteramtes am obersten Gerichtshof des Bundesstaates Wisconsin. So, allein dieser Einlauf ist relativ langweilig und erklärt, warum das normalerweise ein Wahlkampf ist, auf den niemand achtet. Aber Elon Musk hat sich in diesen Wahlkampf massiv eingebracht, zunächst mit Geld, später auch direkt aufgetreten, hat sich, wie gesagt, einen Käsehut aufgesetzt, ist auf einer Bühne rumgehüpft, um einen von sich präferierten Kandidaten ins Amt zu bekommen. Wisconsin, das muss man wissen, ist ein traditioneller Swing State, mittlerer Westen, geht mal normalerweise ein Punkt diese Richtung aus. Also immer knapp. Musk-Kandidat hat mit 10 Punkten Rückstand verloren. Das ist in Wisconsin-Panzers ein Erdrutschsieg. Sowas gibt es da nicht. Und ich habe mit einigen demokratischen Strategen oder Republikanern gesprochen. Die Sichtbarkeit von Musk war vermutlich der Grund dafür, dass diese Wahl so intensiv aufgefallen ist, weil die Leute den nicht haben wollten. Die wollten nicht, dass ein Milliardär, der, ich weiß nicht, ob er in Kalifornien, mittlerweile wohnt in Texas, der da reinkommt und quasi massiv Geld in diesen kleinen oder relativ kleinen Bundesstaat einfach abwirft und da ein Amt kauft. Das ist beleidigend für einen demokratisch empfindenden Bürger. So, nie wieder in meiner Lebenszeit wird sich ein Milliardär mit einem Käsehut auf die Bühne stellen. Davon bin ich fest überzeugt. Das heißt aber nicht, dass das System nicht noch da ist, dass es überhaupt ermöglicht hat, dass Musk die Kohle reingeschrieben hat. Ein anderer Wahlkampf in Wisconsin, Zwischenwahl 2022, gab es demokratischen Kandidaten. Mandela Barnes ist sein Name, mit dem ich auch gesprochen habe für das Buch. Mandela Barnes ist angetreten gegen Ron Johnson. Ron Johnson ist der unbeliebteste Senator in den USA. Oder war es zumindest in diesem Wahlkampf, der quasi seinen Sitz verteidigen musste. Das heißt, für die Demokraten super Chance, diesen Typ aus dem Amt zu jagen. Barnes war vorher Lieutenant Governor, also nominell der zweitmächtigste Mann im Staat, hatte ein gutes Fundraising-Network, hat es hinbekommen, wirklich viel Geld einzusammeln, lag in Umfragen relativ weit vorne. Und auf einmal, Johnson konnte da nicht mithalten finanziell. Und auf einmal fingen an, Werbespots in Wisconsin zu laufen, die Barnes quasi als Kriminellen dargestellt haben und mit der damals noch großen Inflation immer mehr in Verbindung gebracht haben. Und die Umfragen wurden schlechter und schlechter und die von Johnson gingen hoch und hoch. Und dann hat Johnson am Ende des Tages mit den üblichen knappen 1 Prozentpunkt oder 2 Prozentpunkten gewonnen. Also wie man ein Wisconsin-Wahlergebnis eigentlich erwarten sollte. So, die Kohle hinter diesen Werbespots, die gelaufen sind, die kam nicht von normalen Wählerinnen und Wählern, die in den USA gibt es ein Spendenlimit. Wenn man einen Kandidaten direkt gibt, die ein bisschen Geld oder ihr Erspartes diesem Senator zur Verfügung gestellt haben. Das Geld kam von einer kleinen Gruppe Milliardäre, unter anderem die reichste Frau in Wisconsin und ein paar andere ideologisch ähnlich tickende Milliardärinnen und Milliardäre, die einfach massiv Geld in diesen Wahlkampf gepumpt haben, um Barnes zu schaden. Barnes sagt, das hat ihm die Wahl gekostet. Das weiß ich nicht, ob die Wahl nicht möglicherweise trotzdem anders ausgegangen wäre. Was ich weiß, ist, er hatte einen Vorsprung. Dann kam floss dieses Geld rein und sein Vorsprung wurde immer kleiner. Korrelation ist nicht Kausalität, wissen wir alle, aber es ist auffällig, dass trotz seines finanziellen Vorteils, den er quasi Johnson direkt gegenüber hatte, er auf einmal quasi unter Geld begraben worden ist, das von außen gekommen ist.
Ist es denn überhaupt vorstellbar, dass auch irgendeine Regierung in den USA, egal ob jetzt demokratisch oder republikanisch, irgendwann mal auf die Idee kommen könnte, diesen Einfluss zu begrenzen, also das Spendensystem vielleicht zu verändern, die Spielregeln für die Wahlkämpfe zu verändern oder ähnliches? Oder ist das einfach auch so notwendig inzwischen, um diese Wahlkämpfe überhaupt finanzieren zu können, dass sich da gar niemand je dran trauen würde?
Das sind zwei unterschiedliche Fragen, glaube ich. Auf der einen Seite, das System, wie es jetzt ist, trägt sich selbst dadurch, dass halt, wie du gesagt hast, die Notwendigkeit an Geld ist so groß, dass wenn man jetzt sagt, wir verzichten jetzt darauf oder wir gehen jetzt, wir machen so unser eigenes Ding auf, wird man sehen, wo man bleibt. Es gibt diese Stimmen. Ich habe mit Russ Feingold mich unterhalten, ehemaliger Senator, der zusammen mit John McCain Anfang der 2000er die letzte Wahlkampffinanzierungsreform durch den Kongress gebracht hatte und die besagt hatte quasi, es gibt Spendenlimits und unabhängige Gruppen, das sind die, über die jetzt Milliardäre viel machen können, dürfen eine gewisse Zeit nicht, kein Geld mehr ausgeben und solche Sachen. Also die dieses System angehen wollten. Es gab immer wieder Reformen. Das war politisch auch beliebt und es hat dafür gesorgt, dass die Kurzzeit, die McCain-Feingold in Kraft war, die Wahlkampf, ich weiß nicht, ob sie jetzt billiger geworden sind, aber es zumindest nicht in die Höhe geschossen ist, wie man es gehabt hat. Das ist die politische Seite. Schwieriger ist die rechtliche. Also die Tatsache, dass jetzt unabhängige Gruppen unbegrenzt Geld ausgeben dürfen, das ist höchstrichterlich entschieden. Das hat quasi Verfassungsrang. Das heißt, um daran etwas zu ändern, gibt es zwei Wege. Entweder der Supreme Court muss seine Meinung revidieren. Das ist angesichts der jetzigen Mehrheitsverhältnisse, es gibt 6 konservative Richter derzeit am obersten Gericht und 3 Demokraten benannte, ist das ein Generationenprojekt, bis sich da die Mehrheitsverhältnisse entsprechend geändert haben. Das ist auf absehbare Sicht nicht sehbar. So, die andere Variante wäre ein neuer Verfassungszusatz. Verfassungsänderungen in den USA sind extrem schwer. 2/3 Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses plus 3/4 der State Legislatures, also der Deutschland wären es Landtage, der in den Bundesstaaten müssten zustimmen. Das ist politisch einfach nicht da. Den Handlungsbedarf sehen derzeit nur die Demokraten und auch nicht alle von denen. Also es gibt genug Demokraten, die sagen, es ist das System, mit dem wir spielen und wir sind ja auch gut darin, Geld einzusammeln. Warum sollten wir da rangehen? Ich meine, alle sagen, oh, wir sollten es natürlich irgendwie besser haben, aber eigentlich gibt es keinen Push dafür. Und einer der Gründe ist, dass es halt politisch keine realistische Chance gibt, es umzusetzen. Daher, ich glaube, das ist das System, das wir haben im Moment. Die Frage ist, wie das Land damit umgeht.
Ich habe, es liegt hier direkt unter deinem, ein Buch geschrieben, das heißt Democracy Down, und in dem beschreibe ich eine Welt, ein USA, in dem die Demokratie langsam zerfällt, aber gar nicht durch physische Macht oder Gewalt, sondern vor allem dadurch, dass die Sichtbarkeit von Informationen verschoben wird. Mhm. Also durch Einflussnahme auf, auch politische Einflussnahme auf Algorithmen, auf Sichtbarkeit in sozialen Netzwerken, in den Feeds, wie ich damit eigentlich auch die politische und gesellschaftliche Meinung im Land steuern kann, indem ich einfach entscheide, was noch Sichtbarkeit bekommt und was nicht. Wie groß siehst du denn die Gefahr für genau solche Entwicklungen, wenn wir gerade hier auf dein Cover sehen, mit Mark Zuckerberg und auch einem Elon Musk, die ja zumindest 2 der großen Netzwerke, beziehungsweise Mark Zuckerberg sogar mehrere der großen Netzwerke, plus dann auch so Meldungen wie, dass, ich glaube, es war einer der Söhne von Donald Trump, in den Aufsichtsrat von TikTok einsteigen soll. Wie groß siehst du denn die Gefahr für solche Entwicklungen?
Sie ist da. Und ich meine, wer Twitter vor Musk und X nach Musk benutzt hat, sieht, ohne das bewerten zu wollen, sieht, glaube ich, Veränderungen in der User Experience. Und das geht über Bots hinaus. Einfach, was der Algorithmus jetzt hochspielt und was nicht. Die AI, das LLM, Grok ist ein gutes Beispiel dafür, dass halt sich, glaube ich, mal als Mecker-Hitler bezeichnet hat. Okay. Das mag eine ideologische Ausprägung sein, die Musk so haben will. Facebook macht das auf seine Art. Ich glaube, die machen das weniger ideologisch. Sie sagen einfach, wir politische Themen werden immer mehr runter, geordnet und finden einfach weniger statt. Also offensichtlich ist die Macht da, das zu tun, die Mechanismen, das zu tun. Die Frage ist, vermutlich entscheidet das am Ende der Markt. Wahrscheinlich linke, progressive Demokraten, Liberals, wie man es nennen will, wollen auch Social Media und sind möglicherweise auch begehrte Werbekunden mit Disposable Income, denen man möglicherweise nicht alles vorenthalten sollte. Aber die Tatsache, dass wir überhaupt darüber reden, ist möglicherweise ein Problem. Also es ist ja nicht so, als hätten wir, keine Ahnung, Wall Street Journal hat eine konservative Kommentarseite, New York Times hat eine liberale Kommentarseite und wir haben beides und man kann sich irgendwie aussuchen. So funktioniert es ja mit Social nicht. Es ist nicht ausgeschlossen. Ich sehe es im Moment nicht passieren. Aber das heißt nicht, dass es hier doch passieren kann. Und was du gemeint hast, TikTok, wenn denn dieser Verkauf von China zustande kommt. Larry Ellison ist der einer der führenden Köpfe hinter dieser Übernahme des amerikanischen Teils von TikTok, dann wäre, ist auch ein seit Jahren und Jahrzehnten ein, nicht Jahrzehnten, aber seit Jahren ein treuer Trump-Anhänger.
Wenn wir uns anschauen, was auch gerade in den letzten 12 Monaten in Deutschland passiert ist mit einem J.D. Vance, der bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf die Bühne geht und die Meinungsfreiheit in Deutschland und in Europa kritisiert, die ja seiner Ansicht nach fehlt. Wenn wir uns anschauen, wie ein Elon Musk sich auch für die AfD eingesetzt hat, wie groß ist denn die Gefahr der politischen Einflussnahme, gerade auch der Oligarchen auf verschiedensten Wegen, auf unsere europäische Demokratien, wenn wir da in die Zukunft schauen? Und wie groß könnte vielleicht auch das Interesse von Donald Trump genau an dieser Einflussnahme sein?
Gut, ich weiß jetzt nicht, wie sehr der Wahlaufruf von Elon Musk für die AfD der AfD geholfen hat. Ich nehme an, das waren ja andere Mechanismen, die zu dem Bundestagsergebnis geführt haben, aber I don't know. Sind es ja in Großbritannien gerade, dass Musk sich da zeitweise sehr massiv eingebracht hat in die Politik, was sich möglicherweise auch in der aktuellen Situation dann niederschlägt. Europa hat ein anderes System. Thema Meinungsfreiheit, das First Amendment in den USA ist so weitreichend, dass, also ich habe in meinem ersten Buch habe ich über den Freiheitsbegriff in den USA geschrieben. Und beim Thema Meinungsfreiheit, ich habe damals den ehemaligen Geschäftsführer der ACLU interviewt, der quasi den Nachklang der Entscheidung damals verarbeiten musste, dass seine Organisation uniformierte Nazis verteidigt hat, die durch einen von Holocaust-Überlebenden bevölkertes Dorf in Illinois haben marschieren lassen wollen. Und die haben es durchgekämpft, weil gesagt haben, die Meinungsfreiheit schützt auch das. Ist in Deutschland unvorstellbar. Das System ist anders, das Wahlkampfsystem ist anders. Geld findet seinen Weg. Wenn Elon Musk großen Einfluss auf die deutsche Politik nehmen will und mehr tun will, als einen Meinungsbeitrag schreiben oder schreiben lassen, er wird den Weg finden, das zu tun. Er hat die Ressourcen. Das ist, glaube ich, eine Frage des Interesses. Ob das da ist, ich weiß es nicht. Wir haben Trump gerade gesehen, wie er Argentinien oder Milei in Argentinien mit mehreren Milliarden ein bisschen geholfen hat vor den Zwischenwahlen. Auch da keine Ahnung, ob das Wahlergebnis schlussendlich beeinflusst hat. Kann ich nicht sagen. Ich sehe nur das Bemühen, offensichtlich Milei aus der Patsche zu helfen, bevor gewählt wird. Mal sehen, wie sich das in Europa irgendwie ausspielt. Ich kann es schwer einschätzen. Die Möglichkeit besteht.
Dann sollten wir auf jeden Fall wachsam sein und werden auf jeden Fall gespannt weiter in die USA schauen und jedes Mal wieder vielleicht ein Stück weit überrascht sein, was da jetzt noch on top kommen kann. So geht es mir zumindest, wo ich mir jedes Mal wieder denke, jetzt hatten wir doch schon gefühlt alle Peaks der Unvorstellbarkeit und dann kommt doch wieder irgendwas Neues um die Ecke. Hier halber Abriss des Weißen Hauses gefühlt.
Den habe ich auch nicht kommen sehen.
Genau, also insofern, es kommt immer wieder was Neues. Es wird nicht langweilig. Ich danke dir sehr, dass wir da so ein bisschen tiefer einsteigen konnten. Für all diejenigen, die nochmal tiefer in das Thema einsteigen wollen, kann ich das Buch sehr empfehlen, das du geschrieben hast, Amerikas Oligarchen. Haben wir natürlich in den Shownotes auch nochmal drin. Für alle, die da nochmal nachschauen wollen, da bekommt man auf jeden Fall nochmal mehr Infos. Ich bin gespannt auf alles, was da so die nächsten Monate und Jahre auch noch von dir kommt und die nächsten Buchprojekte und überhaupt. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.